Es gibt furchtbare Diagnosen. Eine liebe Schwester, die ich gut kenne, hat vor kurzem eine furchtbare Diagnose bekommen. Die Ärzte mussten ihr sagen, dass sie wahrscheinlich nicht mehr geheilt werden kann. Aber was hätten die Ärzte sonst sagen sollen? Was ist mit Hoffnung? Hätten sie nicht Hoffnung machen können? Aber so musste sie innerhalb kürzester Zeit erkennen, dass ihre Lage hoffnungslos ist, dass ihr vielleicht kaum noch Zeit bleibt, wer weiß. Wie viele Menschen würden fragen, wo ist die Hoffnung? Wie kann man da noch Hoffnung haben? Jemand anders wiederum geht in eine Gemeinde und nach Jahren kommt er mit Philosophien, weltlichen Ratgebern, Psychologie in Kontakt, liest sich immer mehr ein, beschäftigt sich immer mehr damit und kommt schlussendlich zu dem Schluss, dass er die Welt mehr liebt als Christus, dass er weder Bibel noch Gemeinde braucht. Aber was hilft gegen so etwas? Was bewahrt dich davor, alles über Bord zu werfen? Was bewahrt dich davor, dich langsam aber sicher von der Gemeinde zu lösen, dich von dem christlichen Glauben abzuwenden? Wie kannst du wirklich Sicherheit finden und Gewissheit und darin gegründet werden? Wieder jemand anders? Er ist einfach nur entmutigt und kraftlos. Schon lange in der Gemeinde, in Diensten involviert, versucht irgendwie sein privates Leben, seinen Beruf und die Dienste, alles zu schaffen und da einen Hut zu bekommen. Aber mittlerweile ist er mehr und mehr entmutigt, die Kraft schwindet immer mehr und manchmal weiß er gar nicht mehr weiter. Wie kann er wieder ermutigt werden? Wie kann er echte, wirksame Kraft bekommen? Wie kann er seinen Dienst wieder mit Freude und Hingabe schaffen und sich auf die richtigen Dinge fokussieren, auch wenn die Umstände sich nicht ändern? Eine andere Person, sie hat von dem christlichen Glauben schon oft gehört. Mit den Eltern oder mit der Verwandtschaft, oft schon in der Gemeinde gewesen. Die Verwandtschaft ist gläubig, sie ist es nicht. Sie hat schon Wissen, aber sie würde sich nicht als gläubig bezeichnen. Und immer wieder kommen Situationen, wo Menschen sie enttäuschen. Und dann sieht sie das Leben der Menschen in der Welt da draußen. Und es scheint so viel besser zu sein. Und sie wünscht sich so gerne eine Beziehung und hat die Hoffnung, dass sie jemand von Herzen liebt. Aber was soll sie tun? Wo soll sie Hoffnung finden? Geht es nicht auch Sonntagsgemeinde und sonst das Leben einfach so? Was bringt ihr denn echte, wirkliche, reale Hoffnung? Was trumpft all die Ersatzherrlichkeiten, die sie angeboten bekommt? Das sind nur vier Beispiele. Es sind vier Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen und sie decken längst nicht alles ab. Und trotzdem findest du dich vielleicht in dem einen oder anderen Beispiel wieder mit der einen oder anderen Sache. Und vielleicht stellst du dir ähnliche Fragen. Wir müssen so leben, dass es unserem Herrn Jesus Christus würdig ist. Wir als Christen stehen immer wieder vor solchen Herausforderungen und wir brauchen Antworten. Und wisst ihr, es gibt eine Menge Antworten. Ich sage nicht eine Menge richtige Antworten, es gibt einfach eine Menge Antworten, die uns da draußen angeboten werden. Eine Menge Lösungsvorschläge. Aber wir müssen wissen und verstehen, was sind die richtigen Antworten darauf. Denn nur wenn wir mit der Wahrheit Gottes darauf antworten und reagieren, dann können wir echte Hilfe erwarten. Und wir können dann ein Leben führen, was Gott ehrt. Und wir werden uns heute im Kolosserbrief die großartigste Botschaft der Hoffnung für dich ansehen. Und das ist nicht übertrieben. Diese Botschaft, sie wird dir Antworten auf diese Fragen geben. Sie wird dir echte Hoffnung im Angesicht von Leid sein. Sie wird deine Gewissheit sein, ein Bollwerk gegen Philosophien der Welt. Sie wird dich ermutigen und dich in deinem Leben und in deinem Dienst ausrichten und dir Hoffnung geben. Und wenn du nicht gläubig bist, Wenn du kein Christ bist, dann wird diese Botschaft dir deine einzige Hoffnung aufzeigen, die du hast. Deine einzige Hoffnung, wie du aus der Herrschaft der Finsternis gerettet werden kannst und wie du Erlösung von deinen Sünden bekommen kannst und wie du vom Feind Gottes zum Freund Christi wirst. Schlag bitte gemeinsam mit mir eure Bibeln auf. Und ich will euch ermutigen, eure Bibeln wirklich dabei zu haben, eure Bibeln zu lesen, denn es ist, wie Matthias vorhin schon gesagt hat, Gottes Wort, was diese Kraft hat und in uns wirkt. Schlag den Kolosserbrief auf. Wir sind im Kapitel 1 und wir werden uns heute gemeinsam den Vers 27 ansehen. Wir werden ihn studieren, auslegen und des Zusammenhangs wegen lese ich wieder den kompletten Sinnabschnitt, die Verse 24 bis 27, Kolosser 1, die Verse 24 bis 27. Paulus startet damit zu sagen in Vers 24, jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinigen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Ziel dieses Abschnitts und des Vers 27 ist, dass ihr versteht, dass Gott uns Heiden, die wir eigentlich völlig hoffnungslos waren, ein großes Geheimnis geoffenbart hat. Und der Inhalt dieses Geheimnisses, er ist so großartig, dass wenn man ihn verstanden hat, man kann es kaum fassen. Es ist eine solche reiche Botschaft. Und sie ist herrlicher als alles, was du dir vorstellen kannst. Und aus genau diesem Grund hat sie auch eine Auswirkung auf uns. Wenn wir durch den Text durchgehen, dann werde ich Stück für Stück mehr Licht auf diesen Abschnitt bringen. Genauso wie Paulus es auch getan hat. In den ersten zwei Punkten werden wir uns dem Vers 27 annähern, nochmal durch den Kontext gehen, den beleuchten. Und wenn wir dann sozusagen die letzte Tür geöffnet haben und von dem Lichtglanz der Herrlichkeit, der Botschaft von Christus geblendet werden, dann werdet ihr den Reichtum seiner Herrlichkeit sehen, der in dieser Botschaft so eindrücklich aufgezeigt wird. Wir werden durch den Text in den folgenden drei Punkten durchgehen. Erstens, die gute Botschaft für eine verlorene Welt. Die gute Botschaft für eine verlorene Welt. Zweitens, die herrliche Botschaft für uns. Und drittens, die zentrale Botschaft der Hoffnung für dich. Paulus, er kommt hier zu dem Höhepunkt in diesem Brief. Es ist sozusagen die glänzende Krone, die er Stück für Stück bis zu diesem Zeitpunkt zusammengesetzt hat und die jetzt im hellen Licht erstrahlt. Und um das nachzuvollziehen, werden wir einen schnellen Überflug über den vorherigen Kontext machen und damit sehen, dass es die gute Botschaft für eine verlorene Welt ist. Wenn man die Bibel studiert, dann macht man das mit unterschiedlichen Mitteln und zwei dieser Mittel ist, dass man auf der einen Seite eine Lupe nimmt, um so nah wie möglich in den Text zu gehen und auf der anderen Seite geht man einen Schritt zurück, um den großen Kontext zu sehen. Paulus, er schreibt den Brief, wie ihr wisst, an die Gemeinde in Kolossäer und eins ist sehr auffällig, dieser Brief ist gesättigt. Dieser Brief ist gesättigt und er fließt über mit Christus. Dem Erhabenen, dem Einzigartigen, dem Rettenden, dem Erlösenden, dem Herrschenden, kostbaren Christus. Und wenn ihr euch an die vergangenen Predigten erinnert, dann wisst ihr, dass Christus der Hauptbestandteil dieses Briefes ist. Er ist Erhaben über alles. Alles besteht durch Christus. Und Paulus macht das besonders deutlich durch Präpositionen, die er im Zusammenhang mit Christus verwendet. Paulus ist Apostel, aber nur durch Christus. Das ist eine Präposition. Durch Christus. Die Brüder in der Gemeinde sind in Christus. Die Gläubigen sind versetzt worden in das Reich Christi. Und alles ist durch Christus geschaffen. Alles hat Bestand durch ihn. Und alles wird durch ihn versöhnt. Ihr versteht, worauf das Ganze hinausläuft. Paulus nimmt sozusagen einen neongelben Markierstift mit dieser Präposition, die er benutzt, um uns ganz deutlich aufzuzeigen, dass wirklich alles durch Christus geschaffen ist. Und selbst Paulus' spezieller Dienst und das Amt, das er hat, es kommt durch Christus. Die ganze Welt besteht nicht, weil wir so gut darauf aufpassen, sondern sie besteht durch ihn. Und wenn man das erste Kapitel durchliest und darauf achtet, dann stellt man fest, dass egal welche Sache beschrieben wird, alles hat mit Christus zu tun. Mehr noch, es ist durch ihn. Wie in der Sonntagsschule. Wenn eine Frage gestellt wird und die Kinder immer mit Jesus antworten. Er ist das zentrale Thema. Alles dreht sich um ihn. Und das ist eine sehr wichtige Feststellung. Warum? Was hatten die Kolosser nochmal für ein Problem? Was war die Herausforderung? Jesus plus etwas anderes. Jesus reichte nicht aus. Sie wollten noch etwas mehr haben. Und die Antwort ist, dass dieser Brief so deutlich macht, dass Christus alles ist. Wir brauchen keinen Zusatz. Es ist sogar so, dass jeder Zusatz, er entehrt Christus und er mindert seine Ehre. In den letzten Predigten haben wir uns schon damit auseinandergesetzt, dass Paulus einen speziellen Dienst in der Gemeinde hat. Er ist Haushalter und in dieser Haushalterschaft dient er der Gemeinde. Wodurch? Er predigt und schreibt das Wort Gottes. Und er predigt etwas, was ein Geheimnis war. Und hier kommen wir zu dem, dass es eine gute Botschaft für die verlorene Welt ist. Gott selbst, wenn wir zurückdenken, er sucht sich selbst ein Volk aus, nämlich das Volk Israel. Und diesem Volk gibt er die Hoffnung auf einen Erlöser. Er macht sie zu seinem eigenen Volk und zu seinem einzigen Volk. Er gibt diesem Volk Bünde und Segnungen und Verheißungen. Er macht ihnen Hoffnung durch sich selbst. Und er gibt ihnen sich selbst als Gott. Die Heiden, also alle anderen hingegen, müssen genau das Gegenteil erleben. John MacArthur schreibt dazu in seinem Kommentar, die Heiden, also die Unbeschnittenen, erlebten zwei Arten der Entfremdung. Die erste war sozialer Natur und resultierte aus der Feindseligkeit, die seit tausenden von Jahren zwischen Juden und Heiden bestand. Die Juden betrachteten die Heiden als Ausgestoßene, als Objekt des Spottes und des Vorwurfs. Die zweite und die bedeutendere Art der Entfremdung war geistlicher Natur, denn die Heiden waren als Volk auf fünf verschiedene Arten von Gott getrennt. Sie waren getrennt von Christus, dem Messias, hatten keinen Retter und Erlöser. Sie waren ohne göttliche Bestimmung und göttliches Ziel. Sie waren entfremdet von der Gemeinschaft Israels. Gottes auserwähltes Volk, die Juden, waren ein Volk, dessen oberster König und Herr Gott selbst war und unter dessen einzigartigem Segen und Schutz sie standen. Dann waren die Heiden Fremde in den Bündnissen der Verheißung, nicht in der Lage, an Gottes göttlichen Bund teilzuhaben, in denen er versprach, seinem Volk ein Land, Priestertum, ein Volk, eine Nation, ein Königreich, ein König zu geben und denjenigen, die an ihn glauben, ewiges Leben und den Himmel. Sie hatten keine Hoffnung, weil ihnen keine göttliche Verheißung gegeben war. Sie waren ohne Gott in der Welt. Während die Heiden viele Götter hatten, erkannten sie den wahren Gott nicht, weil sie es nicht wollten. Und das, was er hier zusammenfasst, das lesen wir in Epheser 2, die Verse 11 bis 12. Paulus selbst, der schreibt, darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von den Bürgerschaften Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das, was Paulus schreibt über uns. Paulus redet über uns, die Heiden. Und hier liegt schon eine wichtige Erkenntnis. Wir hatten nichts. Wir waren nichts. Kein Messias, keine Bürgerschaft Israels, keine Bündnisse und Verheißung. Wir hatten keine Hoffnung. Wir, die Heiden, ohne Gott. Das müssen wir mal sacken lassen. Viel zu oft ist es doch irgendwie so bei uns verankert, dass wir ein Recht auf Christus hatten, oder? Wir hatten ein Recht auf Gottes Erlösung. Und wir leben ja auch irgendwie in einem christlichen Abendland. Dabei vergessen wir, dass wir als Heiden keinen Anteil an alledem hatten. Wir waren kein Volk Gottes. Wir sind nicht Israel geworden. Und wir werden auch nie Israel werden. Das bedeutet aber im Klartext, dass für uns keine Hoffnung bestand. Das ist unsere Ausgangslage, ihr Lieben. Das ist eine sehr wichtige Grundlage, die wir wissen müssen. Und selbst als Gott seinem Volk den Auftrag gab, dass sie ein Segen für die Nationen sein sollten, haben sie es doch sehr unfreiwillig angenommen, wenn überhaupt. Und wir haben uns zu Genüge bei Jona damit beschäftigt. Und wenn du durch das Alte Testament liest, dann kannst du ganz deutlich erkennen, dass Gott seinen Fokus auf das Volk Israel gerichtet hat. Und wenn ihr nochmal in Kapitel 1, Vers 26 reinschaut, dann seht ihr, dass Paulus jetzt von was spricht? Einem Geheimnis. Ja, dass wir überhaupt Hoffnung bekommen sollten und wie genau das aussehen sollte, das war eben dieses Geheimnis. Und dieses gelüftete Geheimnis, es ist die gute Botschaft für eine verlorene Welt. Denn Paulus, er predigt und er schreibt dieses Geheimnis. Und das ist seine von Gott gegebene Haushalterschaft. Es ist das Evangelium, die gute Botschaft, dessen Diener Paulus durch den Willen Christi geworden ist. Kolosser 1, Vers 5 bis 6 schreibt er, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist, und Frucht bringt, wie auch in euch, von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Sie, die Kolosser, sie hatten von dem Evangelium gehört. Sie waren Heiden, sie waren verloren, sie waren unter der Herrschaft der Finsternis, sie waren Sklaven Satans, sie waren genauso Ungläubige wie du und ich, bevor sie gerettet wurden. Und wenn du noch kein Christ bist, dann bist du genauso unter der Herrschaft der Finsternis, wie die Kolosser es waren, bevor sie gerettet wurden. Und wenn wir uns jetzt mit dem Vers 27 beschäftigen, dann wissen wir schon mal diese wichtigen Grundlagen. Wir waren als Heiden hoffnungslos. Die Botschaft war ein Geheimnis und sie war verborgen. Aber Gott, er gibt Hoffnung durch das Evangelium, dessen Diener er, Paulus, geworden ist. Es ist die gute Botschaft für eine verlorene Welt und es ist die Heilsbotschaft, die er jetzt offenbar macht. Es ist die herrliche Botschaft für uns. Schaut nochmal in den Vers 27 rein, Kolosser 1, Vers 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Ja, Gott macht uns dieses Geheimnis bekannt. Und jetzt schreibt Paulus, wie der Inhalt ist. Nämlich, dass es der Reichtum der Herrlichkeit unter den Heiden ist. Was er hier macht, ist, dass er, bevor er uns den exakten Inhalt des Geheimnisses offenbart, dass er uns die Herrlichkeit und die Großartigkeit dessen aufzeigt. Es gibt ein paar Stellen im Neuen Testament, wo Paulus der Mund übergeht. an denen er keine höhere Form von Wörtern und Sprache findet, um zu beschreiben, was er sagen will. Und genauso ist es hier. Die beiden Wörter Reichtum und Herrlichkeit, sie sind schon Superlativen. Das ist wie in 1. Chroniker 29, Vers 10, wo David Gott rühmt und er reiht Superlativen aneinander, um Gott zu beschreiben. Und wenn man das liest, merkt man, es gibt keine höhere Ausdrucksform für das, wie Gott ist. Da steht, dass Gott, dass David den Herrn lobte vor der ganzen Gemeinde Israel. Und er sagt, gelobt seist du, o Herr, du Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir und du herrschst über alles. In deiner Hand stehen Kraft und Macht. In deiner Hand steht alles, groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Seht ihr das? Seht ihr, wie David Superlativen aneinander reiht, um Gott zu beschreiben? Und man merkt förmlich, wenn man es liest, dass er keine höheren Wörter dafür findet, um Gott zu beschreiben und mit seinen Worten nicht mal annähernd an das rankommt, wie Gott eigentlich ist? Seht ihr das? Und das ist, was Paulus hier im Kolosserbrief macht. Er gebraucht diese Superlativen, um zu beschreiben, dass Gott alles gehört. Es ist überfließend, mehr als man sich erdenken kann. Ohne Grenzen, man kann es nicht fassen. Und wenn Paulus von dem Reichtum spricht, dann ist es mehr, als dein und mein Verstand überhaupt ergründen kann. Wir kennen das im Kleinen, wir sprechen von einem Artenreichtum. Damit meinen wir, da gibt es ganz viele Tiere von einer Sorte oder vielleicht auch von mehreren Sorten. Aber wovon Paulus hier spricht, das ist mehr als Dagobert Duck in seinem Geldspeicher hat. Es ist das massive Überfließen von etwas. Es ist der Reichtum der Herrlichkeit. Das Wort Herrlichkeit ist wieder so ein Begriff, den wir kaum fassen können. Was ist Herrlichkeit? Und wie steht es in Verbindung zu Gott? Nun, wenn in der Bibel von Herrlichkeit gesprochen wird, wird nicht immer Gott damit beschrieben. Denn auch Könige sprechen davon, oder es wird davon gesprochen, dass sie herrlich waren oder Herrlichkeit hatten. In den Fällen fällt es uns dann etwas leichter zu begreifen, was damit gemeint ist. Wenn ihr euch an die Königin von Scheba erinnert, die Salomos Weisheit und sein Palast und die Gebäude und die Diener und die Musik und den Tempel und all das sieht, dann ist sie so überwältigt davon. Und sie kommt hin und sagt, nicht mal die Hälfte ist mir berichtet worden von dem, was hier in Wirklichkeit ist. Und im zweiten Buch Mose umschreibt Mose die Herrlichkeit Gottes wie folgt. Er sagt, und die Herrlichkeit des Herrn erschien den Kindern Israel wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Und ihr seht, in beiden Fällen, sowohl bei Salomo, wissen wir, es muss unglaublich gewesen sein, wenn das Herrlichkeit ist. Und hier umschreibt Mose die Herrlichkeit Gottes ebenfalls mit etwas. Er sagt nicht, es ist ein verzehrendes Feuer, er sagt, wie ein verzehrendes Feuer. Weil er versucht einfach zu umschreiben, damit wir eine Vorstellung haben können. Es ist etwas, was alles einnimmt, was niemand stoppen kann. Und wenn ihr mal einen Waldbrand gesehen habt, es ist fürchterlich und furchterregend, es verzehrt alles. Und auf der anderen Seite ist es sehr faszinierend. Und so ist es auch, wenn Menschen mit der Herrlichkeit Gottes in Kontakt kommen. Es lässt niemanden kalt. Es erwirkt immer eine Reaktion. Die Herrlichkeit Gottes, sie erschien durch Christus. Und trotz seines irdischen Körpers kam seine Herrlichkeit immer wieder zum Vorschein, wie unter anderem auf dem Berg der Verklärung. Und so wird dieses Geheimnis hier angekündigt. Gottes Plan war es, den Heiden zu seinem ausgewählten Zeitpunkt dieses Geheimnis bekannt zu machen. Und diese Botschaft ist eine herrliche Botschaft für uns. Sie ist so reich, dass wir deren Ausmaß nicht fassen können. Sie übersteigt jegliches Verständnis. Sie ist größer, als dass es jeder Kopf dieser Welt fassen könnte. Sie ist so überfließend, dass kein Staudamm dieser Welt es erfassen könnte. Mehr als jemand sich erdenken könnte. Die Herrlichkeit dieser Botschaft ist so hell und einnehmend, dass dein Denken, dein Handeln, dein ganzes Sein davon beeinflusst wird. Je mehr du davon stehst, verstehst, desto mehr wirst du davon vereinnahmt werden. Und wie ihr in dem Vers 27 sehen könnt, ist das kein Versehen. Es war Gottes Plan, eben dieses unglaubliche, herrliche Geheimnis eben uns Heiden zu offenbaren. Nochmal, wir hatten kein Recht darauf. Wir hatten keinen Anspruch darauf. Wir waren nichts. Wir hatten alles verspielt. Wir Menschen sind keine Opfer. Wir haben bewusst gegen Gott rebelliert und seit dem Sündenfall lehnt jeder Mensch Gott ab. Und unser Denken ist so oft verdreht, was das angeht. Gestern erzählte mir jemand, wie er früher mal in einem Gefängnis evangelisierte und er musste dabei feststellen, dass zwar die Gefangenen in diesem Gefängnis gewisse Taten begangen hatten, die sie dorthin brachten, dass wir in unserer Grundhaltung uns alle aber gar nicht unterscheiden. Unser Verbrechen gegen den heiligen Gott haben uns alle an den gleichen Punkt gebracht. Wir Menschen sind Sünder durch und durch, ohne jegliche Hoffnung. Denn Gott ist ein gerechter Richter. Und er wird eines Tages jede Tat gerecht richten. Und zwar ohne Ansehen der Person. Und so hatten wir nie ein Recht darauf gehabt, dass Gott einen Plan der Rettung und der Erlösung für uns bereitstellte. Aber in seiner unglaublichen Gnade, wir haben heute schon so oft davon gesungen, offenbarte er dieses rettende Geheimnis, welches so herrlich ist, zu eben der Zeit, die er bestimmte. Und so wurde das, was ein Geheimnis war, zu einer guten Botschaft für eine verlorene Welt. Die Botschaft, die eine herrliche Botschaft für uns ist. Und ja, vielleicht habe ich euch jetzt ein wenig auf die Folter gespannt. Wir reden die ganze Zeit drumherum, aber was ist denn jetzt der Inhalt? Ihr habt gesehen, dass Paulus selbst so schreibt. Er selbst beschreibt erst den Dienst, dann das Thema, die Zielgruppe der Predigt und dann kommt er erst zum Inhalt. Und es ist wie ein roter Teppich, der für diese großartige, herrliche Botschaft ausgerollt wird. Das ganze erste Kapitel über bereitet er uns vor. Es ist eine gute Botschaft für eine verlorene Welt. Es ist eine herrliche Botschaft für uns. Und jetzt kommt der Höhepunkt dieser Botschaft. Es ist die zentrale Botschaft der Hoffnung für dich. Schaut in den Vers 27 in der Mitte. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nachdem Paulus aufgezeigt hat, dass durch Christus die Welt gemacht wurde und sie in ihm Bestand hat, dass durch ihn Versöhnung geschieht, dass selbst das Apostelamt des Paulus durch seinen Willen kommt hier der absolute Höhepunkt. Christus ist in den Gläubigen. Aber warum ist das der Höhepunkt und was bedeutet das? Nun, grundsätzlich finden wir im Neuen Testament drei Arten von dieser Beschreibung. Einmal wird davon gesprochen, dass wir in Christus sind. Zweitens wird davon gesprochen, dass Christus in uns ist. Und drittens, manche Schreiber benutzen beides direkt hintereinander. Sie sagen, ihr seid in Christus und Christus ist in euch. Und um dieses Ausmaß der Wahrheit zu verstehen, noch einmal eine kurze Erinnerung an das erste Kapitel. Dort wird nämlich beschrieben, wie wir früher waren. Da schreibt Paulus in Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir waren also in Finsternis. Satan war unser Herrscher und wir waren in seinem Reich. Das ist so weit von Christus weg, wie man es sich nur vorstellen kann. Und dann in Vers 21 sagt er, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Wir waren entfremdet, wir waren ohne Christus. Wir hatten nichts, aber auch rein gar nichts mit ihm zu tun. Nicht nur das, wir waren sogar feindlich gegen Christus gesinnt, wie so ein Hund, der kläffend hinter einem Zaun entlangläuft, war unser Denken und Handeln gegen ihn ausgerichtet. Und wir waren in den bösen Werken. Seht ihr das? Wir haben nicht nur Böses getan, es war unsere ganze Identität. Versteht ihr, wie weit wir von Christus weg waren? Man könnte fast sagen, so weit der Osten von dem Westen entfernt war, so weit waren wir von Christus entfernt. Versteht ihr, welche Haltung wir ihm gegenüber hatten? Ob du das heute über deine Zeit der Bekehrung denkst oder nicht, dass du so weit weg warst, das ist, wie Gott, der nicht lügt, den Zustand beurteilt. Verstehst du, wie tief wir im Morast gesteckt haben? Und jetzt verkündigt Paulus der Gemeinde, dass Christus in ihnen ist. Das ist eine absolute Änderung des Zustands. Jetzt ist dieser Jesus Christus in dir. Und wenn davon gesprochen wird, dass wir in Christus sind oder er in uns, dann ist das eine Einheit, die beschrieben wird, die enger nicht sein kann. Es ist nicht der ferne Gott. Selbst das Volk Israel im Alten Testament erlebte Gott und seine Anwesenheit nur als ein verzehrendes Feuer auf dem Berg oder wenn seine Herrlichkeit in der Stiftshütte anwesend war. Aber so war sowohl dem Berg nahe zu kommen, als auch der Eintritt in die Stiftshütte war entweder komplett untersagt oder nur durch den hohen Priester einmal im Jahr möglich. Und doch, jetzt schreibt er darüber, dass dieser Gott in uns ist. Er ist in jedem Gläubigen. Es ist das Innigste an Beziehungen, was du dir vorstellen kannst. Und keine andere Religion auf dieser Welt kennt das. Niemals wird von solch einer einzigartigen und innigen Beziehung gesprochen. Wir können uns das kaum vorstellen. Ich könnte mir jetzt selbst eine Illustration ausdenken, aber Gott, der hat eine viel bessere Illustration selbst in seinem Wort gegeben, um das begreiflich zu machen. In Epheser 5, Vers 25 spricht er über die Ehe und spricht darüber, dass die Männer die Frauen lieben sollen, gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Also die Männer werden ermahnt. Aber seht ihr dort, wie sie das tun sollen? Wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Christus, er wird als das ultimative Vorbild aufgezeigt für die Ehe. Aber dann in Vers 31 schreibt er, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, aber ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Und das Engste, was wir uns als Beziehung vorstellen können, ist wahrscheinlich die Ehe, die Gott gestiftet hat. Auch wenn in vielen Ehen das heute nicht mehr vorhanden ist, diese Einheit oder diese Beziehung und diese enge Vertrautheit, so ist es doch Gottes perfekter Plan, wie er ihn ins Leben gerufen hat, gestiftet hat. Das ist das Ideal. Und die Ehe ist ein Bild der Innigkeit, der Verbundenheit, der Vertrautheit, der persönlichen Beziehung für das Einssein mit Christus selbst. Es ist die Einheit, die Christus mit seiner Gemeinde hat. Und wenn wir lesen, dass wir in Christus sind oder dass er in uns ist, dann wird eben diese innige Beziehung beschrieben. Christus ist nicht der ferne Gott, der dein Leben aus der Ferne regiert, sondern Christus ist in dir. Und es gibt dieses Bild, wo diese Spuren im Sand sind und jemand sagt, warum, Herr, hast du mich laufen lassen, als die Probleme da waren? Und er sagt, na, ich habe dich getragen. Ich weiß, was das Bild aussagen will, aber eigentlich ist es viel, viel enger. Denn Christus trägt uns nicht durch, er ist in dem Gläubigen. Und welche Auswirkungen das hat, werden wir gleich noch sehen. Aber wenn ich sage in dir, dann muss ich an dieser Stelle eine Ausnahme machen. Schaut mal im Kolosserbrief nochmal in den Vers 26 am Ende rein. Seht ihr, wem dieses Geheimnis geoffenbart wurde? Seinen Heiligen. Ihnen sagt er, dass Christus in Ihnen ist. Seht ihr das? Das bedeutet im Klartext, dass Christus nur dann in dir ist, wenn du wiedergeboren bist. Wenn du nicht gläubig bist, dann ist Christus nicht in dir und du bist auch nicht in Christus. Und wenn Christus nicht in dir ist, dann bist du noch im Fleisch und da kannst du Gott nicht gefallen. Wenn Christus nicht in dir ist, dann bist du nicht sein Kind. Dann hast du kein ewiges Leben. Dann bist du kein Freund Gottes. Dann bist du immer noch Feind Gottes. Und dann hast du auch keinerlei geistliche Kraft. Und was hast du dann nicht und kannst es auch nicht haben? Hoffnung. Ihr Lieben, Hoffnung. Kolosser 1, Vers 27. Denn Christus ist die Hoffnung in uns. Du hast keine Hoffnung auf die Herrlichkeit, denn dein Leben wird ohne Christus in der ewigen Verdammnis enden. Aber weißt du was? Du musst zurück zum ersten Punkt. Du musst zurück zum ersten Punkt, denn der Text und der vorherige Kontext sind eine gute Botschaft für eine verlorene Welt. Und wenn du, wie diese Frau am Anfang, vom christlichen Glauben schon gehört hast, ja, es mag sein, du bist von einer Menge Menschen enttäuscht worden, vielleicht sogar Christen, und du denkst, die Welt da draußen sieht so viel bunter und besser aus, dann brauchst du diese gute Botschaft. Welche? Dass es echte Hoffnung für dich gibt. Die Kolosser waren vor ihrer Errettung genau da, wo du jetzt bist. Sie waren ohne jegliche Hoffnung. Sie hatten Christus nicht in sich. Und dann kam ihr jetziger Leiter Epaphras und verkündigte ihnen das Evangelium und sie glaubten an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Sie glaubten der Wahrheit des Evangeliums und es brachte Frucht in ihrem Leben. Sie hörten von der Gnade Gottes, dass er Sünder wie dich rettet und ewiges Leben gibt. Aber sie hörten es nicht nur. Sie hörten es nicht nur, sondern sie erkannten es in Wahrheit. Und Gott rettete sie aus der Finsternis, aus der Herrschaft von Satan und versetzte sie in das Reich von Christus. Sie wurden erlöst von allen ihren Sünden. Durch den Tod Jesu am Kreuz bekamen sie Vergebung der Sünden. Dieser Jesus Christus, er ist die einzige Hoffnung. Nur durch ihn kannst du gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, sagt die Schrift. Und wenn das der Fall ist, dann ist Christus auch in dir. Und dann bist du in Christus. Und was hast du dann? Was sagt der Vers 27? Was hast du dann? Hoffnung. Hoffnung auf die Herrlichkeit. Dann bist du eins gemacht mit Christus. Dann bist du mit ihm gekreuzigt worden. Dann bist du mit ihm gestorben. Dann bist du mit ihm begraben. Dann bist du mit ihm auferweckt worden und sogar mit ihm auf den Thron im Himmel gesetzt worden. Und das ist deine einzige Möglichkeit. Bis dahin magst du vielleicht wie ein Christ aussehen. Aber ihr Lieben, das zählt nicht. Es zählt nicht, ob du wie ein Christ aussiehst, sondern was zählt ist und was entscheidend ist, ist, ob Christus in dir ist und du in Christus bist. Im 2. Korintherbrief in Kapitel 5, Vers 17 sagt Paulus, darum ist jemand in Christus, so ist er eine Neuschöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Welch eine gute Botschaft für eine verlorene Welt. Aber was ist, wenn du in der Gefahr stehst, durch weltliche Philosophien oder durch Ratgeber abgezogen zu werden? Wie kannst du dich so festigen und gründen, dass du feststehst? Auch diese Frage wird in unserem Text beantwortet. Paulus, er hatte ja genau diesen Kampf mit den Kolossern. Erstens ermahnt er sie, dass sie gegründet und fest bleiben sollen und sich eben nicht vom Evangelium abbringen lassen sollen. Und dann ab Kapitel 2 sagt er, dass diese Botschaft ein Ziel hat. Sie sollen unter anderem mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Und dann erklärt er noch, dass sie sich davor hüten sollen, von fremden Philosophien und anderen Dingen, sich dadurch gefangen nehmen zu lassen. Ja, die Kolosser standen wirklich in dieser realen Gefahr. Und was ist das Gegenmittel? Oder eher, was ist der Zement? Was ist der Zement, der dir ein massives Fundament baut, in dem du stehst und in dem du festgegründet bist? Du musst verstehen, welch ein Reichtum es ist, dass Christus in dir ist. Das ist der Zement. Wenn du anfängst, andere Dinge zu Christus hinzufügen zu wollen, dann machst du das, weil du denkst, Jesus reicht mir nicht. Vielleicht denkst du es nicht bewusst, dass du sagst, naja, Jesus reicht mir nicht, ich suche was anderes. Aber schlussendlich drückst du das damit aus, wenn du andere Dinge zusätzlich suchst. Und das Interessante ist ja, dass Paulus kaum Worte dafür findet, für den Reichtum der Herrlichkeit, die diese Wahrheit mit sich bringt, dass Christus in uns ist. Und du musst wissen, was es bedeutet, dass er deine Gerechtigkeit ist, dass Christus deine Heiligkeit ist, dass er deine Erlösung ist. Und alles das hättest du nicht und niemals bekommen können. Niemals. Du hast das alles nur durch Christus. Aber dadurch hast du alles. Dadurch hast du alles. Da fehlt nichts. Und du kannst es auch nirgendwo sonst bekommen. Und was sagt der Vers 27 dann am Ende, was Christus genau für sie ist? Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit bei Gott, sie ist nur zu haben, wenn Christus in dir ist. Ausschließlich. Du brauchst nichts mehr. Du hast alles. Du hast alles, was du benötigst. Es kann sein, dass hier eine Menge Ersatzherrlichkeiten angeboten werden. Aber sie sind alles höchstens ein Abglanz. Höchstens ein Abglanz dessen, was Christus selbst in Realität ist. Wenn du dir ein Bild von den wunderschönen Fjorden in Norwegen anschaust und neben diesen Fjorden stehst, warum solltest du dir das Bild anschauen, wenn du doch da bist? Warum deiner Frau eine Nachricht schreiben, obwohl du neben ihr sitzt und mit ihr sprechen kannst? Warum am Handy ein Video über einen Kuchen anschauen, wenn der warme Kuchen gut riechend neben dir steht? Das macht keinen Sinn, oder? Und genauso macht es keinen Sinn, wenn du nach allen möglichen Dingen strebst, die dir nicht das Geringste geben können von dem, was Christus schon ist. Es macht keinen Sinn. 1. Korinther 1, Vers 30 sagt, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Wir bekommen durch Christus in uns etwas von der göttlichen Weisheit. Was soll das noch toppen? Welcher weltliche Ratgeber soll das noch toppen? Wir bekommen seine Gerechtigkeit. Wir bekommen durch ihn Heiligung von Sünde und die Erlösung. Und ihr Lieben, ich zeige euch nur die Spitze des Eisberges von dem, was Christus in dir ist. Zu Anfang der Predigt habe ich euch mehrere Beispiele aufgezeigt. Welchen Einfluss hat diese großartige Botschaft, dass Christus in dir ist, auf diese Person? Welche Auswirkung hat diese Wahrheit auf dich? Lass uns durch diese Beispiele gehen und sehen, wie Christus in dir in allen Situationen die lebendige Hoffnung auf die Herrlichkeit ist. Der Mann, der sich mit Philosophien und vielen weltlichen Ratgebern beschäftigte und letztlich zu dem Schluss kam, ich brauche weder Bibel noch Gemeinde noch Christus. Was hilft gegen sowas? Was bewahrt dich denn davor, alles über Bord zu werfen? Was bewahrt dich davor, langsam aber sicher aus der Gemeinde zu gehen, dich abzuwenden? Und wie kannst du wirkliche Gewissheit finden und darin gegründet werden? Wenn du dir diese Frage stellst oder dich in dieser Lage befindest, dann solltest du Folgendes tun. Lies den Kolosserbrief. Schau dir diese Stelle nochmal an und mach dir bewusst, dass du zu der verlorenen Welt gehörtest. dann erinnere dich daran, welch eine herrliche Botschaft Gott für uns geoffenbart hat. Und da mach dir bewusst, es ist die zentrale Botschaft der Hoffnung für dich. Dass Christus in dir ist und du in Christus bist. Und ohne ihn kannst du nicht bestehen. Du kannst dich in alles flüchten. Aber ohne Christus verlierst du alles. Ohne Christus verlierst du alles. In Johannes 15 geht es genau darum, dass der Jesus der wahre Weinstock ist und wir die Reben. Und was sagt der Vers 4? In Johannes 15, Vers 4, da schreibt er und sagt, bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Seht ihr, wie deutlich Christus ist? Er sagt nicht, wäre vielleicht schön, wenn. Sondern Christus sagt, wenn ihr nicht in mir bleibt, bringt ihr keine Frucht. Punkt. Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Und hier kannst du sehen, es geht nur durch das Wort Christi, durch sein Wort. Wir brauchen sein Wort. Wir müssen es aufnehmen, um Frucht zu bringen. Von dir selbst aus kannst du nichts. Aber wenn Christus in dir ist, dann schon. Also lass das Wort des Christus reichlich in dir wohnen. Lass das Wort des Christus reichlich in dir wohnen. Wer sagt das? Paulus im Kolosserbrief. Seht ihr, er beantwortet die Frage genau, wie Christus sie beantwortet hat. Das ist der Zement, der dein Fundament festigt, der dich gegen den Betrug der Welt wappnet. Wie ein Brückenpfeiler, der tief in der Erde befestigt wird, bist du dann gewappnet gegen jeden Sturm. Was ist mit der Frau, die diese furchtbare Diagnose bekam? Was ist denn mit der Hoffnung? Kann man dann noch Hoffnung haben? Was hält dich in solch einer Situation? Wir Menschen können eigentlich keinerlei Hoffnung geben. Aber wenn Christus in dir ist, was ist dann deine Hoffnung? Er selbst, ihr Lieben, er selbst. Jede Hoffnung, die wir Menschen geben, sie ist wie so eine Creme, die du draufschmierst, von außen, um den Schmerz zu lindern. Aber Christus selbst, wo ist er? Er ist in dir. Versteht ihr den Unterschied? Seine Hoffnung und seine Kraft, sie kommt aus dir heraus, weil Christus selbst in dir ist. Er ist diese Hoffnung. Diese Hoffnung ist nicht irgendwas, was du denkst, sondern er selbst ist deine Hoffnung. Seht, Paulus selbst, er freut sich in Leiden. Wie konnte der Mann das machen? Weil er von der Wahrheit überzeugt war, dass Christus seine Hoffnung auf die Herrlichkeit war. Weil Christus in Paulus war und Paulus in Christus war. Und dieses Wissen um die innige Beziehung, die er mit Christus hatte, sie änderte alles. Denn Paulus war nicht allein. Nein, sein Herr und sein Erlöser war in ihm und er in ihm. Aus diesem Grund konnte er ausharren. Aus diesem Grund war er gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Gott selbst wirkt in dir. Und selbst wenn dein Körper zerfällt, so wirkt der unzerstörbare Gott in diesem zerfallenden Körper. Und er ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Ich habe mich jetzt mal gefragt, warum Ungläubige eigentlich so leben, wie sie leben. Warum richten sie ihr ganzes irdisches Leben auf irdische Dinge und investieren alles da rein? Und dann ist mir bewusst geworden, die haben keine Hoffnung. Die haben keine Hoffnung auf danach. Die haben keine Hoffnung auf die Herrlichkeit danach. Denen bleibt nur das. Denen bleibt nur das Leben hier. Aber du hast die Hoffnung. Durch Christus in dir. Und nicht nur irgendeine Hoffnung, sondern Hoffnung auf Herrlichkeit. In Kolosser 3, die Verse 1 bis 4, und da werden wir später irgendwann noch hinkommen, schreibt Paulus, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werden auch wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Du wirst auferstehen. Du wirst auferstehen in Herrlichkeit. Lass deinen Blick nicht abschweifen. Lass deinen Blick nicht von dem weggeleitet werden, was kommt. Das ist der Grund, warum Paulus an anderer Stelle sogar schreibt, dass er lieber ableben würde, als auf dieser elenden Welt zu bleiben. Sein Blick war fixiert auf die Herrlichkeit, die kommt. Der Mann, der entmutigt und kraftlos ist, was ist mit dem, der schon lange in der Gemeinde dient und versucht, sein privates Leben, seinen Beruf und den Dienst in der Gemeinde irgendwie zu schaffen? Was ist mit ihm? Was ist mit der Entmutigung, der schwindenden Kraft? Wie kannst du wieder ermutigt werden? Wie kannst du echte, wirksame Kraft bekommen, um zu dienen und Freude zu haben sogar im Dienst? Schau mal in den Vers 29. Kolosser 1, Vers 29. Seht ihr, was Paulus dort schreibt? Nochmal, Paulus sitzt gerade im Gefängnis, in einem römischen Gefängnis. Und er schreibt, dafür arbeite und ringe ich auch gemäß der seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Was war das für eine Macht und Kraft, die da in Paulus wirkte? Es war Christus. Christus selbst, der in ihm war. Und liebe Geschwister, wir haben eben auch diese Macht und Kraft in uns. Wir können nichts ohne Christus. Aber wie bekommen wir denn diese Kraft? Sie kommt durch den Weinstock. Johannes 15. Wir sind die Reben. Diese geistliche Lebenskraft, sie kommt durch Christus in uns. An anderer Stelle schreibt Paulus, dass er mit Christus gekreuzigt ist. Und dann sagt er, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir und dir. Das muss dein Fokus sein. Wir können selbst im Dienst, in der Gemeinde eine Menge Dienste und Aufgaben machen und keinerlei geistliche Kraft haben. Warum? Weil wir auf uns selbst bauen. Aber du musst das Wort des Christus reichlich in dir wohnen lassen, um diese Kraft zu bekommen. Diese Kraft, die in dir ist. Jesus Christus selbst, der Sohn Gottes, ist in dir. Und er ist deine Hoffnung auf Herrlichkeit. Im Alten Testament mussten die Gläubigen zur Stiftshütte, zum Tempel oder einen Altar bauen. Und als das Volk Israel um den Berg Sinai steht, wir haben es eben schon kurz angerissen, da macht Gott selbst eine Grenze und sagt, jeder Mensch und jedes Vieh, das über diese Grenze geht, muss sterben. Der Hohepriester, wie gesagt, nur einmal im Jahr ins Allerheiligste. Sie banden sogar ein Seil an seinen Fuß in der Angst, dass er stirbt und niemand ihn rausholen konnte. Und wir? Und du? Gott selbst ist in dir. Du hast durch Christus alles, was du brauchst. Du hast alles, was du benötigst. Es ist die innigste Beziehung. Und es ist eine Beziehung, die unsere Vorstellungen übersteigt. Es ist das Geheimnis. Und diese Vorstellung, es überstieg sogar die Vorstellungskraft der geistlichen Menschen im Alten Testament. Es ist die Botschaft, die an eine Gemeinde gesendet wurde, die in der Gefahr steht, dass sie noch etwas zu Christus hinzufügt. Eine Gemeinde, die in der Gefahr stand, von den Ersatzherrlichkeiten dieser Welt abgezogen zu werden. Es ist die großartigste Botschaft der Hoffnung für dich. Richte dein Denken und dein Herz auf Christus. Richte es auf ihn, der droben ist. Richte es nicht auf diese Erde. Du bist gestorben. Und dein Leben ist verborgen mit dem Christus, in Gott. Christus lebt in dir, damit du auch mit verherrlicht wirst. Und wir als Heiden nochmal, wir waren hoffnungslos. doch Gott. Er brachte uns diese herrliche Botschaft. Es ist eine herrliche Botschaft für uns und eine herrliche Botschaft für eine verlorene Welt. Es gibt Hoffnung für den Hoffnungslosen. Diese Botschaft, die hier durch Paulus gepredigt wird, sie ist eine herrliche Botschaft, die so überfließend ist, dass wir sie wohl niemals in ganzer Fülle fassen können. Aber es ist die zentrale Botschaft der Hoffnung für dich. Diese großartige Botschaft, dass Christus selbst in dem Gläubigen wohnt, sie ist deine Gewissheit. Sie ist dein Bollwerk gegen die Philosophien und die Ersatzherrlichkeiten dieser Welt. Christus gibt dir Hoffnung im Leid. Seine Macht gibt dir Kraft und Hoffnung im Dienst. Und es richtet dich aus. Es richtet deine Kompassnadel nach Norden auf Christus hin. Oder wie Paulus es nur ein paar Verse später ausdrückt. Und diesen Vers solltet ihr euch merken, Kolosser 2, Abvers 2, könnt ihr gerne aufschlagen. Da seht ihr das Ziel von dieser Botschaft. Damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Sohnes, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Paulus, er hatte dieses große Privileg und die große Verantwortung, genau das zu predigen. Und Gott gab ihm dieses Geheimnis, es der Gemeinde zu offenbaren. Und er, und das werden wir in den nächsten Predigten sehen, verkündigt Christus, indem er die Geschwister dadurch ermahnt und lehrte, damit sie diese Wahrheit vollumfänglich verstanden und in ihr gegründet und gefestigt wurden. Lasst uns beten, ihr könnt dazu gerne aufstehen. Jesus Christus, wir haben heute so viel von deiner Gnade gesungen und selbst wir finden keine Worte für das, was du für uns getan hast. Du großer und heiliger Gott, du hast eine Heilsbotschaft für uns und eine Realität für uns, die wir nicht greifen können, nicht ergreifen können, dass dein Sohn, der Herr Jesus Christus, in uns selbst wohnt und wir in ihm sind. Danke, dass du uns dadurch ermutigst und festigst und gründest, damit wir eben nicht langsam Stück für Stück von deiner Wahrheit weggehen, sondern dass wir genau im Gegenteil gefestigt werden darin. Und ich bete, Herr, dass es uns eine große Ermutigung ist und wer auch immer in welcher Situation in der Gemeinde ist, Herr, gib ihm Kraft durch dein Wort, ermutige ihn durch dein Wort, richte seinen Blick aus durch dein Wort. Und wir wollen dich ehren, denn wir haben nichts davon verdient und trotzdem hast du uns solch eine große Gnade gegeben. Wir beten dich dafür an. Amen.